Film. Von der Musik her und von dem, was wir im Lobpreis gehört haben, passt eigentlich sehr gut da rein. Ich habe das Thema gewählt, auf Jesus sehen, ein Paradigmenwechsel. Ja, was ist ein Paradigmenwechsel? Erstmal vielleicht ganz kurz. Paradigma ist eine Weltanschauung, eine Sicht der Dinge, die wir haben, von wo aus wir alles beurteilen. Also zum Beispiel, jetzt, wenn man es auf das Religiöse bezieht, wäre ein Atheist zum Beispiel, der aus einer atheistischen Perspektive die Dinge beurteilt. Also rein materialistisch und sagt, meinetwegen, es passiert irgendein Unglück oder irgendwas, was ihm in seinem Leben widerfährt, da würde er sagen, das ist Schicksal oder das hat sich einfach so ereignet. Während ein Christ oder ein religiöser Mensch würde vielleicht sagen, das ist Gottes Führung gewesen oder wie auch immer. Jedenfalls ein Paradigma ist die Weltsicht, die ich habe und von der aus ich alles so einordne, was passiert und wie ich sozusagen alles wahrnehme und bewerte. Und als Christen haben wir eben, das zeichnet die Bibel immer wieder auf, eine ganz andere Sicht als jemand, der Jesus nicht kennt, als jemand, der die Bibel nicht kennt. Und von daher fand ich das eigentlich einen guten Punkt, das mal zu besprechen, weil wir immer wieder, glaube ich, diesen Blick auf Jesus brauchen. Selbst wenn wir es prinzipiell wissen, vergessen wir es doch schnell im Alltag oder andere Dinge kommen dazu, die uns diesen Blick verstellen wollen oder können. Und von daher habe ich das so genannt, auf Jesus sehen, ein Paradigmenwechsel. Und dazu habe ich aus der Offenbarung, oder da habe ich mich so ein bisschen in der Offenbarung lang gehangelt. Ich habe ein interessantes Buch gelesen von Ulrich Neuenhaus, vielleicht kennt der ein oder andere. Also wenn ihr es kennt, braucht ihr die Predigt gar nicht hören, weil das meiste ist aus dem Buch, oder vieles. Das heißt, ein Buch Offenbarung, ein Buch, das glücklich macht. Eigentlich selber hat mich der Titel verwundert, deshalb habe ich es jetzt vielleicht auch geholt. Weil, wenn ich die Offenbarung früher gelesen habe, hat sie mich durchaus auch etwas geängstigt. Da waren alle möglichen Bilder drin, alle möglichen Dinge, die doch auch durchaus Angst machen können. Auf der anderen Seite habe ich es so oft nicht verstanden. Und wenn ich etwas nicht verstehe oder wenn ihr etwas nicht versteht, dann verstärkt es ja eher noch Ängste, logischerweise. Und gerade so in den 70er, 80er Jahren gab es auch dann viele Endzeitpropheten oder auch danach noch, auch so die Zeit, als ich so zum Glauben gekommen bin. Und vieles von Dingen, die man sich so vorgestellt hat oder die man aus der Offenbarung so eins zu eins abgeleitet hat, die sind gar nicht eingetroffen. Das heißt, die Frage, was machen wir überhaupt mit dem Buch, wenn wir es nicht verstehen, wenn es uns irgendwie ängstigt und dort, wo wir meinen, wir verstehen es, trifft es aber nicht ein. Ja, fand ich aber doch das Buch oder dieses von Ulrich Neuenhausen viele Gedanken, wo ich dachte, ja, das spiegelt eigentlich das wider, was ich selber mir auch so angelesen hat oder was ich dachte, das ist eigentlich der Sinn der Offenbarung, jetzt vielleicht gar nicht so sehr einen Zeitrahmen, wie so eine chronologische Abfolge zu bieten und zu sagen, das passiert am 15. und das passiert am 27. und jetzt ist es eine Minute vor 12 und jetzt sind noch 30 Sekunden, wie so eine Chronologie, was eigentlich auch dem hebräischen Denken fremd ist. Also, habe ich gedacht, und da stimme ich Ulrich Neuenhausen zu, und das steht nicht nur bei Ulrich Neuenhausen im Buch, sondern in der Offenbarung tatsächlich. Und zwar in Vers 3 schon ganz am Anfang. Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Und ganz am Ende der Offenbarung, Offenbarung 22, Vers 7, und siehe, ich komme bald, glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Was ist die Situation? Johannes, in der die Offenbarung geschrieben wurde, Johannes war ja der Jüngste wohl, der Apostel, war aber im 90 nach Christus oder 95 nach Christus, als die Offenbarung geschrieben wurde, natürlich auch schon uralt. Er war aber aller Wahrscheinlichkeit nach der Letzte, der Apostel, der überhaupt zu dieser Zeit noch gelebt hat. Alle anderen sind wahrscheinlich, soweit man es weiß, den Legenden nach oder auch überprüfbaren Berichten nach dem Märtyrertod gestorben. Johannes war wohl auch gefoltert worden, hatte aber überlebt und war dann auf die Insel Patmos im östlichen Mittelmeer verbannt worden. Der hat da nicht Urlaub gemacht, sondern es war Verbannung. Also war kein Mittelmeerurlaub von Tui oder so, sondern er wollte dort nicht hin. Auf der anderen Seite werden uns die sieben Gemeinden, für die scheinbar Johannes zuständig war oder die er besonders im Blick hatte, gezeigt, die im westlichen, in der heutigen westlichen Türkei liegen, damals Kleinasien genannt. Das waren eben diese sieben Gemeinden, an die die sieben Sendschreiben gerichtet wurden. Wenn man sich das Ganze anguckt, merkt man natürlich, dass es auch universal gemeint sei. Es ging nicht nur um ganz konkrete Gemeinden, auf die es aber in erster Linie bezogen ist, aber wir können bis in die heutige Zeit natürlich davon lernen. Und es gibt dort eine ganze Menge grundlegende Dinge oder Prinzipien, die wir von dort aus ableiten können. Und 60 Jahre nach dem Beginn also der Gemeinden, nachdem so diese Bewegung Christsein entstanden ist, ist, glaube ich, manches in weite Ferne gerückt. Jesus war noch nicht wiedergekommen. Man muss sich vorstellen, die Gemeinde hatte blühend angefangen. Jerusalem, Urgemeinde, liest man auch so ein bisschen, manchmal vielleicht idealisiert in der Apostelgeschichte 2 und so weiter. Und man kommt so eine richtige Bewegung in Gang. Und auf einmal merken wir hier in diesen 7 Sendschreiben und auch in der Gesamtsituation, da sind eine ganze Menge Probleme. Jesus ist erstens noch nicht wiedergekommen, was manche verwundert hat, weil viele in dieser Naherwartung gelebt hatten. Jesus kommt praktisch sofort, kommt gleich wieder. Und wir feiern es ja auch jetzt, Advent, Adventus, Ankunft. Also wir warten, dass Jesus wiederkommt. Diese Hoffnung ist da und die Bibel sagt uns auch ganz klar, dass Jesus wiederkommt. Aber wir wissen die Zeit nicht. Und damals hatten manche vielleicht gedacht, Jesus kommt sofort wieder. Es gab Probleme in den Gemeinden. Es gab Irrlehren, es gab Verweltlichung, es gab sogar auch Verfolgung schon. Also die ersten waren auch verfolgt worden und zwar sowohl von den Römern, also politischer Druck war da, aber auch von den Juden, das heißt, es war auch religiöser Druck war da. Und ausgerechnet in dieser Situation, also viele innere Dinge die Gemeinden beschwert haben, also Gleichgültigkeit, Sünde, Lauheit, Irrlehren, aber eben auch äußere Dinge, Druck von Seiten der Juden mit insbesondere dem Problem der Religionsvermischung, im Synkretismus, sag ich mal. Die Juden haben gesagt, so, die Synagogen kommt doch einfach zu uns wieder, wir können das doch alles vermischen. Und es gab auch viele andere Religionen und Kulte zu der Zeit. Das konnte man also alles vermischen. Und das war so eine Einladung an die Christen. Ihr seht das doch nicht so einseitig und eng und absolut. Und auf der anderen Seite aber auch schon der Druck von Seiten der römischen Regierung, wo sich ja dann auch der Kaiser als Gott sogar verehren ließ. Also genau das für sich beanspruchte, was eigentlich Christus beanspruchte. Und in dieser Situation ausgerechnet fehlt jetzt noch dieser Johannes, dieser klare, aber auch liebevolle Jünger Jesu, der jetzt seine ganze Autorität, seine ganze Erfahrung, sein besonderes Erleben auch der Nähe Jesu da reingebracht hätte. Das ist ja der Jünger, den Jesus lieb hatte, lesen wir mal im Johannesevangelium. Wir lesen, dass er auf dieser Verklärung auf dem Berg oben mit dabei war, mit Petrus und Jakobus, glaube ich. Und der wäre so nötig gewesen, jetzt ist er Verbannung, kann eigentlich nichts machen. Und jetzt ist es aber nicht, und Johannes wird das sicherlich als unbefriedigend empfunden haben. Ähnlich vielleicht, wie Paulus es mal im Korintherbrief sagt, außer dem Übrigen doch, was auf mich eindringt, die Sorge um die Gemeinde. Der wird sich mit Sicherheit Sorgen um die Gemeinde gemacht haben. Man könnte jetzt denken, diese Bewegung wird vielleicht sogar untergehen, wird gar nicht weiterlaufen. Alles sah ziemlich dunkel aus und hatte sich nicht so weiterentwickelt, wie man sich vielleicht menschlich 50, 60 Jahre vorher gewünscht hätte. Und hier zeigt uns die Offenbarung, will uns Mut machen. Jesus ist nicht weg oder die gesamte Situation ist jetzt nicht aus dem Ruder gelaufen, sondern auch hier kann Jesus Johannes begegnen und damit auch der Gemeinde, an die dann diese Briefe geschrieben sind. Wir lesen in Offenbarung 1, 9 bis 12a, ich war an des Herrn Tag im Geist und ich hörte hinter mir eine, schade, dass ich nicht auf dem Beamer habe, ich habe das dann fett markiert auch, und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune, die sprach, was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es an die 7 Gemeinden. Und Johannes schreibt dann, ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Das heißt, hier wird deutlich, Johannes, das finden wir sonst, meines Wissens nicht in der Bibel, dass Gott oder Jesus Menschen von hinten anspricht. Normalerweise werden die immer von vorne angesprochen, fallen dann auf ihre Knie, beten an, sind oft erschrocken, entsetzt, haben namenlose Angst, weil sie Gott begegnen. Und hier ist eine Situation eigentlich, meines Wissens die einzige Stelle in der Bibel, wo ein Mensch von hinten angesprochen wird. Und wo Johannes sich umwenden muss, um Jesus sehen zu können. Also erstmal die Stimme wahrzunehmen und dann den zu sehen, der mit ihm redet. Und für mich ist das ein starkes Symbol geworden, dass Johannes hier sich umdrehen muss, auch zu Jesus, wieder neu Jesus sehen muss, in dieser ganz verständlich schwierigen, frustranen Situation. Und gerade da will uns Jesus ermutigen. Und ich glaube, das ist die Aufgabe der Offenbarung, uns ganz realistisch Dinge zu zeigen, aber auch uns zu ermutigen. Will uns Mut machen, also in schwierigen Zeiten, wo uns eben eine ganze Menge Dinge Mut, Freude nehmen kann, auch heute noch, genauso heute noch. Das kann anfangen bei persönlichen Problemen, in der Familie, bei der Sündhaftigkeit, unter der wir leiden, unter Arbeitslosigkeit, es können innere Kämpfe, Krisen da sein, aber auch viele Schwierigkeiten in den Gemeinden, von denen wir lesen, vielleicht in der eigenen Gemeinde, Verfolgung in manchen Ländern, wenn wir also noch weiter denken, dann sehen wir doch, das ähnelt sich auch alles. Viele bedrohliche Szenarien, Weltwirtschaftskrise, die ganzen Begriffe brauche ich gar nicht nennen, die kennt ihr genauso gut, wenn ihr die Zeitung lest. Hunger, Armut, Unfriede. Ihr habt jetzt vielleicht gehört, die Weltklimakonferenz ist praktisch mehr oder weniger zu Ende gegangen. Da ist nichts bei rausgekommen, mehr oder weniger. Das heißt, 190 Länder oder wie viel auch immer haben beraten, um das Klima zu retten, was wahrscheinlich jetzt schon, wenn die ganzen Prognosen stimmen, kaum zu retten ist. Das heißt, es wird signifikante Änderungen der Temperatur geben, mit katastrophalen Ausmaßen wahrscheinlich. Man hat nichts geändert. Man hat keinen wirklichen Beschluss gefasst, so man es jetzt ja tun müsste. Der Nahostkonflikt, der auch immer nicht befriedet ist, der immer weitergeht und so weiter. Also ganz viele Dinge. Es ist damals nicht einfach und es ist heute nicht einfach, in der Welt zu leben. Da hilft aber jetzt auch kein Gejammer. Johannes wird jetzt nicht darin belassen, dass er jetzt vielleicht anfängt zu jammern und alles beklagt, sondern er soll auf Jesus sehen, der ihm wieder neu eine Perspektive aufzeigt. Und die Offenbarung, glaube ich, bringt das alles nochmal so ein Stück auf den Punkt, was wir vorher natürlich auch schon ein Stück in der Bibel oder im Neuen Testament offenbart bekommen. Aber hier wird es nochmal richtig sozusagen zentriert, konzentriert. Er soll sich also umdrehen, den Blick auf Jesus bekommen, damit er wieder eine neue Offenbarung von dem bekommt, was Sache ist. Hinter die Kulissen schauen, den Horizont, den Himmel, die Ewigkeit wieder neu in den Blick bekommen. Also die eigentliche Realität, das eigentliche Zentrum ist Jesus. Und das will Jesus ihm hier wieder deutlich machen und die Offenbarung damit auch uns. Wenn wir das nicht im Blick haben, dann bekommen wir auch ganz schnell so Glaubensthrombosen. Ja? Da stockt der Blutfluss unseres Glaubens letztlich an diesen ganzen Fragen. Warum ist die Welt so, wie sie ist? Warum ist das Böse so stark? Wo ist die Macht Gottes? Warum können Diktatoren so grausam handeln? Wann wird der Böse endlich zur Rechenschaft gezogen? Oder warum wird er überhaupt nicht zur Rechenschaft gezogen? Was ist los mit den Gemeinden? Was ist los in meinem eigenen Leben? Und so weiter. Wenn wir den Blick auf Jesus verlieren, kriegen wir ganz schnell so Thrombosen. Dann stockt der Blutfluss, es geht nicht weiter. Und wir handeln uns ganz schnell auf geistliche Krankheiten aller Art ein. Nein, die Offenbarung will uns Jesus in seiner ganzen Größe und Herrlichkeit zeigen, auch wenn der Weg hier auf der Erde noch anstrengend ist. Und das zeigt die Offenbarung eben auch. Und das finde ich eigentlich an der Bibel so toll, dass sie uns nicht so Honig um den Mund schmiert oder irgendwie die Dinge so ein bisschen wegbeamt oder uns auf so einer glücklichen Insel irgendwie hält oder so ein Wohlfühlevangelium oder was auch immer verkündigt, sondern dass sie ganz knallhart die Realitäten beschreibt, so wie sie sind, so wie wir sie erleben und so wie sie auch sein werden. Und auf der anderen Seite aber die Gemeinden ermutigt, bei Jesus zu bleiben, denn er ist immer noch da. Wie stellt sich Jesus jetzt hier vor, dem Johannes? Er zeigt ihm drei Dinge von sich als erstes, Offenbarung 1, 12 bis 13, und ich wandte mich um die Stimme zu sehen, die mit mir redete, und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter, und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Das ist ein Bild vom Alten Testament entnommen. Viele Bilder der Offenbarung stammen ja letztlich aus dem Alten Testament. Da ist dann auch, denke ich, der Schlüssel weitgehend, um sie zu verstehen, weil viele Bilder werden schon im Alten Testament benutzt, Sacharja, Ezekiel und so weiter, Daniel. Und hier dieses Bild entspricht dem alttestamentlichen Priester mit einem Gewand bis zu den Füßen und eben die Brust umgürtelt mit so einem sehr breiten, goldenen Gürtel. Das heißt, Jesus stellt sich als erstes hier als Priester vor für sein Volk, entsprechend dem alttestamentlichen Priestergewand. Jesus vertritt also die Gemeinde vor Gott, wie die Priester im Alten Testament in den Tempel gingen und vor Gott opferten. Jesus ist für seine Gemeinde da. Er trägt ihre Schwächen, ihr Versagen, er kümmert sich um ihre Not. Und er ist bei ihnen. Er ist letztlich da, Hebräerbrief sagt uns an anderer Stelle, der Thron der Barmherzigkeit, dort können wir immer hinkommen. Dort können wir immer, finden wir immer ein offenes Ohr. Jesus ist nicht sauer oder gestresst oder weist uns ab oder sonst irgendwas, sondern nimmt uns immer an. Er ist der Priester, der für sein Volk da ist. Und interessant auch, ich sah 7 goldene Leuchter. Die meisten Ausleger gehen davon aus, das ist sozusagen Symbolik auch für Gemeinde. 7 Gemeinden, 7 goldene Leuchter, aber sie zeigen eben auch die Leuchter als die Fülle, so wie sie Gott eigentlich vor Gott stehen. Die Gemeinde ist vor Gott durch Christus rein und gerecht und vollkommen, auch wenn sie hier auf der Erde das noch lange nicht ist und vielfältige Schwierigkeiten und Probleme hat. Das Zweite, wie sich Jesus vorstellt, ist als Weltenherrscher und Weltenrichter, Vers 14 bis 16. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme, seine Füße gleich glänzendem Erz Als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Und sein Angesicht war wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Letztlich sind das Bilder aus Daniel entnommen, wo deutlich wird, Jesus ist der eigentliche Herrscher, der eigentliche König im Himmel und auf der Erde, auch wenn das hier auf der Erde noch nicht so ersichtlich ist. Jesus ist der Weltenrichter und der Weltenherrscher und daran gibt es nichts zu deuteln. Das ist eine ganz wichtige Perspektive. Als zweite Priester, Weltenherrscher, Weltenregierer, die uns hier in der Offenbarung deutlich gemacht hat, die Jesus ganz bewusst diesen Johannes weitergeben will, damit eben auch uns. Und das Dritte, Jesus macht Mut, weil er sogar die Macht über den Tod hat. Offenbarung 1, 17 bis 18 schreibt, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel und des Hades. Das heißt also, Jesus sagt nicht nur, ich habe ein bisschen Mitleid mit euch, ich finde das wirklich schwierig, eure Situation, aber ich kann euch eigentlich auch nicht helfen. Ja, oder ich kann vielleicht ein bisschen was machen, sondern er sagt hier, fürchtet euch nicht, ich bin da, ich bin der Weltenherrscher, ich bin bei euch, Jesus kann alles. Und er kann sogar, und das ist das Entscheidende, was die Bibel uns zeigt, selbst wenn wir hier durch alle möglichen Schwierigkeiten gehen, aber das Allergrößte, die größte Macht im Universum, so zeigt es mal die Bibel im Epheserbrief auch, ist der Tod. Der Tod ist die stärkste Kraft oder Macht, gegen die nichts gewachsen ist. Jemand kann noch so intelligent sein, noch so gut sein, noch so ein guter Mediziner, mächtiger Politiker, Religionsstifter, was auch immer. Aber spätestens an der Frage des Todes zerschellen alle Ansprüche, sozusagen wie so Wellen, die sich irgendwann plattlaufen, die auslaufen. Aber Jesus sagt, ich habe sogar den Tod besiegt. Also er will uns Mut machen. Er zeigt, ich habe den Tod besiegt, deshalb braucht ihr keine Angst zu haben. Eine Schwester, ein Patient und ein Arzt sind im Operationssaal und die Schwester sagt, machen Sie sich keine Sorgen, es handelt sich um einen Routineeingriff. Der Patient sagt, ich bin eigentlich ganz ruhig, ich fühle mich jetzt durchaus sicher hier in der Situation. Und dann sagt die Schwester, ich meine doch nicht Sie, ich meine den Arzt. Ja, das sind so Situationen, da ist das Mutmachen relativ, bei Jesus ist es aber ein echtes Mutmachen. Jesus macht Mut, er ist der Sieger. Das heißt aber eben nicht, dass der Blick vor den Realitäten verstellt wird im Sinne einer Weltflucht oder solch ein religiöses Wohlfühlsystem, wo wir uns so reinsteigern, alles aus dem Blick verlieren, sondern beides ist da. Der Blick auf Jesus, den wir behalten sollen, wo die eigentlichen Realitäten gezeigt werden, aber auch ohne jegliche Beschönigung, das, was sich hier auf der Erde abspielt. Und so finden wir gleich auch am Anfang ein realistisches Szenario der Gemeinden in den 7 Sendschreiben. Ich will es eigentlich nur ganz kurz streifen. Ephesus und Laodicea sind 2 Gemeinden, die erste und die letzte. Die kranken an ihrer inneren Einstellung, könnte man sagen. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Laodicea hatte das Problem, dass sie sich als reich empfunden haben, aber geistlich letztlich arm waren. Also sie hatten Wohlstand, das war wohl auch Laodicea eine ziemlich reiche Stadt, auch mit so einem Bankenwesen damals, also wo das so lokalisiert war. Aber die Gemeinde war eben schwach und hat sich völlig verkannt. Von Hierapolis kamen so heiße Quellen oder heißes Wasser kam von da runter Richtung Laodicea und auf der anderen Seite von Kolosse kaltes Wasser. Und wenn sich das vermischte oder zu lange stand, dann wurde es eben lau und war dann zum Teil ungenießbar. Und so sagt Jesus, der Gemeinde, so wie die Stadt Laodicea, so ist auch die Gemeinde Laodicea, wenn sie das lauwarme Wasser nur hat und vor allen Dingen, weil sie auch keine Verbindung zur Quelle hat. Also die mussten ja das Wasser sozusagen heiß und das Kalte transportieren. Laodicea hatte also keine Verbindung zur Quelle und das wirft Jesus eben auch dieser Gemeinde vor. Das heißt, sie hatte ein Problem mit der inneren Einstellung. Die erste Gemeinde erste Liebe verlassen, die zweite hier keine echte Verbindung zur Quelle mehr. Das geistliche Leben war lauwarm geworden und damit für alle Beteiligten eigentlich ungenießbar. Das war so ein Problem, denke ich, eher so unsere Wohlstandsgemeinden heutzutage betreffend. Braucht man nicht lange sich in der Umgebung umgucken. Das ist das, was unsere Gemeinden, würde ich sagen, vielleicht da auch stark trifft, wo man sich immer wieder hinterfragen muss. Smyrna, Philadelphia waren dagegen eher Gemeinden, die von außen bedroht wurden. Hier gab es Verfolgung, sowohl vom Judentum, aber auch zunehmend politisch. Und das denke ich, haben wir auch in der heutigen Zeit, Verfolgung in vielen Ländern der Welt. Die Christen gelten als die Gruppe oder Religionsgemeinschaft, die am meisten unter Verfolgung leidet, interessanterweise. Also die meisten Menschen, die auf der Welt irgendwie verfolgt werden, ins Gefängnis kommen oder sonst irgendwie gehören, da passiert es letztlich aus dem christlichen Glauben heraus. Pergamon, Sardes und Thyatira werden vor allen Dingen durch die umgebende Heidentum bedrängt. Hier stehen wir also in der Gefahr, falsche Kompromisse einzugehen. Und es wird schon gesagt, Offenbarung 2,13, ein treuer Zeuge ist bereits ermordet worden. Antipas, wenn man es übersetzt, kann man das so übersetzen, Anti, gegen, Pass, alles. Also einer, der gegen alles war. In diesem Fall, denke ich, das ist so ein bisschen eine Symbolik. Er war gegen alles, was irgendwie den Glauben vermischte. Und das musste er in diesem Fall mit seinem Leben bezahlen. Es wird aber von Jesus sehr positiv aufgenommen. Da ist schon einer, der wirklich bereit war, bis zum Letzten zu gehen. Er war gegen alle heidnischen Einflüsse, gegen alle Kompromisse. Also letztlich drei Gefährdungen, die Ulrich Neuenhausen eben auch aufschreibt, die Gemeinden damals bedroht haben. Reich, satt und geistlich arm, könnte man vielleicht eher sagen, Gemeinden in Wohlstandsländern. Verfolgt, aber innerlich oft stark und oft sogar wachsend. Andererseits wird es aber auch jetzt nicht idealisiert. Ich denke, wer unter Verfolgung leidet, das ist schon ein sehr, sehr schweres Los. Das kann sicherlich sehr unterschiedliche Ausmaß annehmen, aber sicherlich nichts, was idealisiert wird. Und gerade in der Offenbarung wird eben viel auch oder manches über Märtyrer auch gesagt. Sogar, und das Dritte wäre kompromissbereit und gefährdet, also die Vermischung mit Heidentum, mit anderen Religionen, mit unterschiedlichen Kulturen, mit unterschiedlichen Werten auch und so weiter. Vieles auch, was wir bei uns erleben, aber vielleicht auch in vielen Gemeinden, was man so hört, in Ländern, wo Gemeinden auch sehr schnell wachsen, wo dann aber noch nicht die klare Abgrenzung erfolgt ist, sondern wo man oft gar nicht weiß, gibt es durchaus in Afrika, dass man nicht genau weiß, ja, das ist Gemeinde, aber wir gehen trotzdem zum Medizinmann, wenn wir ein Problem haben und so weiter. Also wo das oft lange auch dauert, dieses Denken zu erziehen sozusagen, man sich auch nicht täuschen lassen darf, immer zumindest. Natürlich gibt es da große Zahlen auch von Bekehrungen, das denke ich schon, aber man darf sich nicht täuschen lassen, es dauert lange, bis die Dinge auch wirklich sich setzen und oft haben dann die zwei Drittgenerationen Gemeinden oft auch große Probleme und müssen sich mit diesen ganzen Dingen wieder ganz neu auseinandersetzen und da einfach überlegen, wo sind Kompromisse da. Die Zukunft der Gemeinde, das macht eben das deutlich, ist aber einzig und allein in Jesus begründet. Alle Gemeinden bekommen auch von Jesus die Zusage, dass dort, wo sie treu bleiben, reich belohnt werden. Und auf der anderen Seite wird uns dann in Kapitel 4 bis 19, wenn man so will, in der Offenbarung gezeigt, der andere Weg, nämlich der letztlich des Tieres und der großen Hure, Babylon bezeichnet, die letztlich untergehen. Und die Warnung eben, da sollen wir uns nicht anschließen, sondern wir sollen bei Jesus bleiben, so wie die Gemeinden damals, direkt bei Jesus sein. Das ist unsere Aufgabe. Das ist also ein wichtiger Paradigmenwechsel, das ist etwas, was unseren Blick schärfen soll, auf Jesus blicken und damit aber auch ein Stück erkennen, wie die Problemfelder gelagert sind. Und da will ich noch ein paar Sachen zeigen, wie sie eben uns die Offenbarung auch darstellt. Da kommt in Offenbarung 4, Vers 1 erstmal, dass es nicht nur beim Blick auf die Situation der Gemeinde bzw. der Welt bleibt, sondern Johannes wird erstmal eingeladen, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Ein Stück weit ist das Anbetung. Da sagt nämlich, mit Johannes eingeladen, Offenbarung 4, Vers 1b, komm hier herauf. Und dann schreibt Johannes sogleich, war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Das heißt, Johannes wird hier eingeladen, den Blick, einen ganz anderen Blick zu bekommen, der eigentlich aber nur im Geist möglich ist oder geistlich zu verstehen ist. Und ich denke, das ist ein Stück Anbetung. In der Anbetung nehmen wir Dinge an manchen Stellen eben auch vorweg oder beten Jesus als König an, so wie er tatsächlich auch dargestellt wird in der Bibel, auch wenn wir es hier auf der Erde noch längst nicht sehen. Das darf allerdings nicht dazu führen, dass Anbetung sozusagen dazu führt, dass wir sozusagen einen falschen Blick oder eine Realitätsflucht begehen, sondern die Bibel ist da realistisch. Sie sollen diesen Blick immer wieder wagen, aber es ist auch noch nicht so weit. Jesus ist eben im Himmel der Herrscher, das ist ganz klar anerkannt, aber hier auf der Erde dauert es noch seine Zeit, bis es sozusagen Realität wird. Das zeige ich gleich noch auf. Sogleich war ich im Geist und dort sieht er eben auf dem Thron Gott. Dort ist eigentlich das eigentliche Machtzentrum. Wir können jetzt die ganzen Kapitel nicht lesen, aber Kapitel 4 und 5 macht das deutlich, auf dem Thron sitzt einer. Hier gibt es auch keine Diskussion, hier gibt es nicht fünf, die da sitzen oder die sich vielleicht um den Thron streiten würden. Gott selber ist dort alleine und alle, die drumherum sind, die Ältesten, Zehntausende mal Zehntausende Cherubime und Seraphime, die beten ihn an. Ohne Frage, ohne Einschränkung zeigt sich hier das Szenario auch so ein Stück als Gegenpunkt zum Kaiser Domitian, war ja damals schon wohl der Herrscher zu dieser Zeit, der eben eigentlich diese göttliche Verehrung für sich einforderte und das seinen Leuten oder den Römern oder der gesamten Welt, die sie halt unterjocht hatten, abverlangte oder abverlangen wollte. Aber das Eigentliche, dem die eigentliche Verehrung zukommt, das ist Gott. Und da ist es auch keine Frage. Gott muss es nicht erzwingen, sondern alle geben ihm die Ehre dort im Himmel freiwillig, weil sie Gott sehen. Und das ist überhaupt keine Diskussion, keine Frage. Auch der Teufel hat dort kein Anrecht oder ist jetzt nicht so ein Gegenspieler, so wie das manchmal vielleicht im Dualismus gedacht wird. Teufel und Gott kämpfen so gegeneinander. Oder diese alte Geschichte mit so dem Schachspiel zwischen Gott und Teufel. Und es steht nicht ganz fest, wer am Ende sozusagen siegt. Das ist überhaupt nicht biblisches Denken. Es ist ganz klar, dass Gott alleine auf dem Thron ist und dass er in keinster Weise auch nur eine Sekunde das abgibt. Das wird auch in Kapitel 5 noch so weiter aufgezeigt. Aber wir lesen dann im Buch oder in Kapitel 5, übrigens, das hätte ich sonst hier als Struktur zeigen können. Wir finden in der Offenbarung eine ganz interessante Abfolge. Und zwar finden wir in der Offenbarung, und das hatte ich jetzt schon deutlich gemacht an der Gemeinde und an diesem Blick in den Thronsaal, Kapitel 4 und 5, dass wir praktisch immer wieder einen Wechsel haben zwischen dem, was sich hier auf der Erde abspielt und zwischen dem, was im Himmel ist. Also praktisch abwechselnd sehen wir einmal einen Blick in den Himmel, dort, wo Gott ist, dort, wo Gott regiert, wie er die Dinge sieht und wie er Dinge entscheidet. Und auf der anderen Seite sehen wir dann in den nächsten Kapiteln, also sei es die sieben Siegel oder die Posaunen oder der Drache und die Tiere, der Antichrist und so weiter, einen Blick hier sozusagen auf die Erde. Wie läuft es hier ab? Wie spielt sich das hier ab mit allen Katastrophen und mit vielen schwierigen Dingen? Aber immer wieder dieser Wechsel, sodass das eigentlich das Paradigma ist. Auf der einen Seite leben wir ganz auf dieser Erde mit allen Schwierigkeiten, auf der anderen Seite bekommen wir immer wieder einen Blick in das Eigentliche, dort wo Gott ist und wie er die Dinge sieht. Und wir finden in Kapitel 5 dann am Ende, oder am Anfang schon, und das wird dann sozusagen aufgeführt, eine Situation, Offenbarung 5, Vers 1, und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, versiegelt mit sieben Siegeln. Das fußt auf ein Bild aus Hesekiel 2, Vers 9 und 10. Und ich sah und siehe, da war eine Hand gegen mich ausgestreckt, die hielt eine Schriftrolle. Die breitete sie aus vor mir und sie waren außen und innen beschrieben. Und da steht noch in Hesekiel, was da drin ist. Wir werden es nachher später sehen, dass es in der Offenbarung dann auch entfaltet wird. Und darin stand geschrieben, Klage, Ach und Weh. Ja, also das heißt, das, was wir auf der Welt letzten Endes erleben, das ist in diesem Buch aufgeschrieben. Und jetzt ist die Frage, wer kann dieses Buch öffnen? Ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und dann kommt ein Szenenwechsel und einer der Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Das heißt, es wird gesagt, einer ist so stark gewesen, dass er dieses Buch öffnen konnte, dass er sozusagen durch alle Wehen und alle Schwierigkeiten der Zeiten hindurch das neue Reich Gottes aufrichten kann, was kein Mensch kann. Niemand wurde gefunden auf der Erde, unter der Erde, im Meer oder sonst wo, kein Herrscher, kein weltlicher Herrscher, kein Politiker oder sonst jemand, der dieses Buch hätte öffnen können, kein Religionsbegründer oder sonst jemand. Nur allein der Löwe aus dem Stamm Juda, was ein Bild ist aus dem Alten Testament, insbesondere aus dem 1. Mosebuch schon, wo gesagt wird, es kommt der Löwe, der Herrscher aus dem Stamm Juda. Und jetzt kommt eine interessante Szene, wenn wir jetzt einen Beamer hätten, hätte ich zwar nicht dabei das Bild, aber vielleicht hätte ich es dann runterladen können oder man hätte sich vielleicht bildlich vorstellen können, so müssen wir es uns so überlegen. Jetzt ist die Frage, jetzt sucht natürlich der Johannes und guckt, wo finde ich jetzt diesen Löwen? Wo ist dieser Löwe? Und ich denke, er ist ganz erstaunt, was er dann sieht. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet. Und das ist der Punkt, der uns natürlich auch immer wieder Schwierigkeiten macht und der hier das verdeutlicht, worum es geht. Der das Buch öffnen kann, ist das Lamm oder ist Jesus selber, der einerseits der König ist, andererseits aber das Lamm Gottes, was für die Sünde der Welt geopfert wurde. Nur er allein kann das öffnen und das ist eigentlich der größte Widerspruch zwischen einem Löwen, vielleicht dem stärksten Tier, was wir so kennen, und auf der anderen Seite dem Lamm, einem Schaf, das wehrloseste Tier. Und Jesus hat sich in diese Wehrlosigkeit, in diese Schwäche genau reingegeben. Er hat sich selbst entäußert, wurde demütig und ist den Weg bis zum Kreuz gegangen. Und das ist sozusagen auch das, was wir immer wieder als Problem haben oder wo wir immer wieder in dieser Spannung leben. Auf der einen Seite, Ulrich Neuenhauser zusammengefasst, wir glauben dem Löwen, also wir glauben, dass Jesus schon der Herrscher ist, auch wenn es letztlich irgendwann sicher offenbar wird, aber wir leben das Lamm hier auf der Erde. Ja, also wir folgen hier auf der Erde noch dem Lamm nach, dem, der alles gegeben hat, dem, der sich völlig entäußert hat, dem, der in Demut und Schwachheit gelebt hat. Und das ist auch oft unser Problem, dass wir denken, es müsste doch eigentlich und alle möglichen dollen Sachen müssten doch passieren, aber wir leben mit Fehlern, mit Sündhaftigkeit, mit Leid, mit Krankheit, mit Armut, mit Hunger, mit Verfolgung gerade auch. Und wenn wir das nicht erkennen, dann kommen wir schnell in Blockaden oder wir geben uns immer einseitig in Einseitigkeiten hinein. Und ich denke, das ist wichtig. Das heißt nicht, dass wir immer nur schwach sind oder klein oder uns noch schwächer machen sollen, als wir sind. Das ist damit sicherlich nicht gemeint, aber wir folgen hier dem Lamm. Es ist nicht äußerlich sichtbar, was Gemeinde oder was Gott eigentlich will, wird nicht unbedingt in äußerem Prunk, in Macht, in Einfluss sichtbar. Ich habe jetzt noch so eine Website gelesen von jemand, der so einen prophetischen Dienst hatte und da war so im Hintergrund so ein großer Löwe. Und ich dachte, so gut, ich kann es jetzt nicht beurteilen, ich habe es auch nicht groß angeguckt, aber das dachte ich, ja, prophetischer Dienst sollte wahrscheinlich das Kraftvolle demonstrieren. Ich stehe für den Löwen ein oder erlebe Dinge, die wie der Löwe sind, wenn der Löwe brüllt, die Kraft Gottes. Trotzdem habe ich gedacht, Vorsicht, das ist doch schnell ein einseitiges Bild. Schnell werden Dinge damit vermittelt, wo ich denke, wir haben diese Kraft des Löwen oder Löwe ist schon hier auf der Erde so ersichtlich. Das ist oft nicht der Fall. Oder manchmal ist ja richtig, wird tatsächlich in Offenbarung 5 weiter gesagt, dass wir eben Königskinder sind, dass Gott uns durch Christus zu Königen und Priestern gemacht hat und dass wir auf der Erde herrschen werden. Oder auch dann im Himmel, je nachdem in welcher zeitlichen Abfolge. Aber so weit ist es noch nicht. Und manchmal kann es durchaus sein, dass eben gesagt wird, klar, wir sind Königskinder, völlig richtig, aber dass das gleich damit verbunden wird, wenn du ein Königskind bist, wo ist dein Mercedes, warum bist du krank? Ich sage das jetzt ein bisschen extrem, ja, das darf doch einem Königskind, einer Prinzen, einer Prinzessin gar nicht passieren. Da muss doch alles auf oberstem Niveau laufen. Das ist die Spannung, in der wir leben. Wir glauben dem Löwen, wir glauben, dass Jesus der Löwe ist, dass er alles überwunden hat, aber auf der Erde erleben wir vieles von dem, was mehr noch dem Lamm entspricht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass Johannes das hier erkennt. Vieles sieht auf der Erde erstmal anders aus, als es die tatsächliche Realität dann ist im Himmel. Kolosser 3 sagt es, fasst es nochmal zusammen, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet auch ihr offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Dieses Siegel oder dieses Buch wird geöffnet und damit auch die Siegel. Es war nur möglich, dass jemand sozusagen, der autorisiert ist, durfte solche Siegel öffnen. Und das Öffnen der Siegel bedingt, dass eben als erstes, das hätte ich das Bild auch noch gezeigt, aber dass als erstes die Reiter losgelassen werden oder loslaufen, diese sogenannten 4 apokalyptischen Reiter mit Krieg, Hungersnot, Tod, aber auch am Anfang dieser siegende Reiter, also ein heller Reiter, wo man oft überlegt hat, was ist es? Letztlich kann es sich nicht um Jesus selber handeln, das zeigen viele Dinge auch aus den anderen Teilen der Offenbarung, sondern es ist letztlich Verführung. Es wirkt hell, gut vielleicht erstmal, aber es ist letztlich Verführung, die dort eingeleitet wird. Und es zeigt eben, dass diese Siegel da sind, dass und damit auch die apokalyptischen Reiter, das sind eine Art Geburtswehen, so wie Jesus schon sagt. Es kommen Kriege, es wird Kriege geben und bleiben. Letztlich ist die Welt damit gekennzeichnet. Krieg, Hungersnot, Armut, Erdbeben, was auch immer. wird irgendwo bleiben. Das kennzeichnet den Menschen, solange er selber sozusagen das Ruder in der Hand behalten will. Aber das sind Geburtswehen für die eigentliche Zeit, für die neue Welt, die niemand anders sozusagen in Gang bringen kann. Und diese Siegel oder diese Katastrophen, wie man sie eigentlich nennen müsste, die haben auch den Sinn oder mit dem Sinn, dass der Mensch umkehrt, dass er Buße tut. Wenn man so will, sind es also gar nicht Gerichte, sondern sie sollen uns bewahren vor dem eigentlichen Gericht, was erst noch kommt. Wo Jesus sagt oder wo die Bibel aufzeigt, dann werden die Menschen vor diesem Gericht oder vor diesem Erscheinen Gottes, vor dem Erscheinen des Lammes, sich verkriechen in die Höhlen und werden sagen, das Berge bedeckt uns. Also eigentlich noch größere Katastrophen sich eigentlich wünschen, um ja nicht dem Lamm Gottes unversöhnt begegnen zu müssen. Und wir sehen in der Offenbarung, wie sich diese Dinge sozusagen steigern. Wir sehen die Siegel, wir sehen dann auch die Posaunengerichte, Kapitel 8 und 9, und die Schalengerichte, Kapitel 16. Und es steigert sich in der Intensität. Das heißt, es zeigt auch, es ist eine Chronologie damit gemeint, sondern es ist eher so, dass sich Dinge weiterentwickeln und durchaus schlimmer werden können, intensiver, die Entscheidungen müssen eindeutiger gefällt werden. Die Siegel bringen ein Viertel Verderben, also ein Viertel, zumindest von der Beschreibung her, Verderben über ein Viertel der Menschheit. Das kann man sich heutzutage ja auch schon fast vorstellen, wenn man auch Weltkriege und alles Mögliche schon mitbedenkt, aber auch die heutigen Naturkatastrophen. Bei den Posaunen ist es ein Drittel, ja, es folgen also Plagen, die ein Drittel der Menschheit betreffen. Und irgendwann bei den Schalen, das sind sozusagen die Endgerichte, die leiten das ein, dass dann eben auch keine Möglichkeit der Umkehr mehr ist, sondern dann ist sozusagen die Erde komplett da reingenommen. Ziel und Sinn der Katastrophen ist, die zum Teil natürlich auch durch die Menschen selber hervorgerufen werden. Man kann ja sicherlich jetzt nicht sagen, Gott schickt das alles, aber Gott lässt vieles auch zu und manches schickt er vielleicht auch, um eben zu bewahren vor dem Schlimmeren. Ziel und Sinn dieser Katastrophen ist eben Buße und Umkehr zu Gott. Gott will, dass keiner verloren geht. Er versucht, so viele wie eben möglich zu retten und vor dem Gericht und dem ewigen Tod zu bewahren. Wir sehen aber nicht nur, dass es Katastrophen gibt, sondern wir sehen in der Offenbarung eben auch noch ein weiteres Bild, und das ist der Teufel selber. Hier wird in Offenbarung 12 verdeutlicht, dass der Teufel letztlich aus dem Himmel geworfen wird, nicht mehr, nachdem Jesus sozusagen für uns gestorben ist, niemand mehr verklagen kann, zumindest nicht die Gläubigen. Und dass der Teufel jetzt, in Vers 12, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen auf die Erde, demnach wehe der Erde und dem Meer und hat große Wut, da er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Das heißt, die Bibel zeigt es bildlich, der Teufel wirkt eben auch auf dieser Erde und er hat eine große Wut, er weiß, dass er wenig Zeit hat und hat zwei Hauptstrategien, die wir nur kurz angucken. Das ist der Antichrist und die Hure Babylon. Antichrist verdeutlicht Macht, Politik, Ausüben von Gewalt, Druck, Verfolgung, aber auch diesen antichristlichen Geist, der Jesus ablehnt, der Jesus leugnet. Und die Hure Babylon, also Kapitel 17 bis 19 oder 17, 18, zeigt eigentlich mehr so diese Unzucht der Wirtschaft auch, Verführung, das ist mehr, dass sie eben, dort wird ja geschrieben, dass sie mit vielen Ländern Beziehungen hat, dass sie verführt, dass sie Luxus hat, dass sie auch blenden kann. Das ist eher sozusagen der Stil der Verführung, der eben alle oder viele einlullen kann. Das sind sozusagen die beiden, also wille rechte und linke Hand des Teufels. Das alles spielt sich in der letzten Zeit ab und in der Zeit leben wir. Die letzte Zeit ist jetzt nicht unbedingt 5 Minuten oder ist jetzt nicht unbedingt 5 Minuten, bevor Jesus wiederkommt, sondern ist der Zeitraum dessen, dass Jesus sozusagen in den Himmel gefahren ist, Pfingsten, Kreuzigung, wie man auch immer diese Zeit oder nennen will oder wann es genau da anfängt. Das ist die letzte Zeit, das ist die Endzeit und diese Zeit wird auch Trübsal oder große Trübsal genannt. Und dies beinhaltet eben auch alle Leidenserfahrungen, die wir eben auch alle kennen, machen, mehr oder weniger Noterfahrungen, die eben auch Christen betreffen können. Krieg, Hunger, Armut. Römer 8, Vers 35 ist ja dieser bekannte Vers, wo Paulus sagt, was kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Krieg, Schwert, Hunger und so weiter, Verfolgung. Und da sagt Paulus eben, nichts kann uns von der Liebe Gottes scheiden. Zeigt aber auch, solche Dinge können eben stattfinden. Und auch speziell nennt Jesus eben auch Verfolgung der Gläubigen auch etwas, was wir heutzutage erleben. Aber in dieser Zeit gibt es noch die Möglichkeit und Notwendigkeit der Buße, der Entscheidung, zu wem man eben gehören will. Und letztlich zeigt uns die Bibel, dass es aber dann auch einen Endpunkt gibt. Das heißt, Mark 9 zum Beispiel sagt, die übrigen der Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten auch nicht Buße von den Werken ihrer Hände. Das heißt, es gibt auch eine Unbußfertigkeit oder eine Entscheidung dagegen, die irgendwann ist aber diese Zeit, wo überhaupt durch eine Möglichkeit einer Entscheidung noch besteht, eben auch vorbei. Aber die Bibel zeigt uns, der Herr verzögert nicht die Verheißung im 2. Petrusbrief, wie es einige für eine Verzögerung logischerweise halten können, sondern er ist langmütig euch gegenüber, der er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Und das ist eigentlich das, was Jesus immer wieder will, das, was Gott will, dass er diese Zeit noch die Menschen einlädt und ihnen sagt, sie können noch den Weg zu ihm zurückfinden, sie können noch Buße tun und damit sie letzten Endes nicht vor dem Gericht, vor dem Zorn Gottes stehen müssen und dann eben sagen, wie Offenbarung 6, Vers 16 das ausdrückt, und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes, denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns und wer vermag zu bestehen? Die Zeit der Entscheidung, Offenbarung 13, 8, alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn, den Antichristen, anbeten. Jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens, des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Ich glaube, dass damit jetzt nicht nur unbedingt eine Person gemeint ist, sondern ich denke, es hat viele Antichristen gegeben, so wie es auch Johannes schon schreibt. Und sicherlich ist in der Offenbarung damit auch Domitian, vielleicht auch Nero gemeint, bei dem es ja auch diese Gerüchte gab, dass er auferstehen würde, was ja auch in der, also wieder auferstehen würde von den Toten oder von der schweren Krankheit, was ja auch dieses Bild beim Antichristen immer ist, dass der von der schweren Wunde geheilt ist, solche Dinge. Und ich denke, es ist auch ein Geist, ja, dem wir eben glauben oder nicht glauben. 1. Johannes 4, Vers 3 zeigt es nämlich auf, und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott, und dies ist der Geist des Antichrist, von dem ihr gehört habt, dass er komme, und jetzt ist er schon in der Welt. Das heißt, er wirkt, und viele Antichristen sind sicherlich in gewissem Umfang schon da, Diktatoren heutzutage oder auch in den letzten Jahrhunderten, oder eben damals so jemand wie Domitian. Möglicherweise kommt noch ein Antichrist, der sozusagen das Ganze beendet oder der das Fass zum Überlaufen bringt, wie auch immer. Da ist sicherlich auch eine gewisse Unschärfe da. Das bedeutet andererseits aber auch wieder, meines Erachtens kann Jesus auch zu jeder Zeit wiederkommen. Sei es heute, sei es in 500 Jahren. Wir können es also jetzt nicht daran festmachen, denke ich, das würde sich ja widersprechen, zu sagen, Jesus hat gesagt, ihr wisst die Zeit nicht. Und jetzt der Antichrist wird beschrieben, dass er irgendwann schon da ist und auch die Gemeinden verfolgt und auch das Zeugnis scheinbar beendet. Aber wie das im Einzelnen aussieht, können wir nicht sagen. Wir werden es wahrscheinlich auch in so einer Situation nicht sagen können. Jetzt sind es noch so und so viele Jahre und dann ist die Zeit des Endes da. Jedenfalls hier aber, das ist das Wichtige, dass eben so eine Entscheidungszeit da ist, wo wir uns gegen für den Antichristen entscheiden, beziehungsweise vor allen Dingen für den Geist, der ja schon darin wirkt und der uns von Jesus eben wegbringen will. Und deshalb sagt Jesus, das Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis. Es ist also noch Buße möglich, allen Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Das heißt also erst, das ist sozusagen die Aufgabe, die wir haben. Und die Frage der Jünger in Apostelgeschichte 1, ganz am Anfang, also kurz bevor Jesus sozusagen in den Himmel fährt, ist ja die Frage, wann baust du dein Reich auf? Die dachten ja erst noch das Volk Israel, was sozusagen als Reich da wieder ersteht. Und dann sagt Jesus, antwortet mit, nicht mit dem Zeitpunkt, sondern antwortet mit Mission. Er sagt, die nächste Phase ist die Mission, ist die Evangelisation der Gemeinde. Ulrich Neuenhausen bringt mit einem Satz auf den Punkt, dass die Antwort auf das Wann der Wiederkunft ist das Jetzt der Mission. Das heißt anders ausgedrückt, wir haben die Aufgabe zu evangelisieren, die Menschen zum Glauben zu rufen, in der Mission zu leben, in ganz vielfältigen Dingen. Das ist eigentlich immer wieder eine Hauptaufgabe, eine Hauptpriorität der Gemeinde. Und da darf man sich auch nichts vormachen. Wenn Gemeinde an der Stelle schlampig ist oder keine Lust hat oder das nicht als Priorität sieht, dann ist sie sicherlich weit abgefallen vom biblischen Standard und ist sicherlich weit von dem weg, was sie eigentlich tun soll. Und ich bin froh, dass auch heute noch Menschen letztlich darauf reagieren. Wir haben auch in unserer Gemeinde viele evangelistische Dinge, wo ich froh bin, dass wir die anpacken, sei es jetzt ein Musical, sei es ein Arbeitskreis zur Evangelisation, der gegründet wurde, sei es, dass wir auf den Marktplatz gehen und so weiter. Und ich habe auch den Eindruck, dass Menschen durchaus heute vielleicht sogar wieder offener werden als noch vor ein paar Jahren. Jedenfalls haben wir als Christen sicherlich die Aufgabe, uns da zu engagieren. Und ich glaube, auch Notsituationen können das eben hervorbringen, dass Menschen besonders offen sind. Da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich meine jetzige Arbeitsstelle auch habe, die mir vielfältige Möglichkeiten bietet, auch mit Leuten über den Glauben zu reden, auch mit Leuten zu beten und auch, dass sich Leute für Jesus entscheiden. Das kann ich denen auch immer wieder anbieten. Gerade Menschen, die alt sind, die sagen oder die ein Stück vielleicht auch Glaubenstradition haben, die es einfach nochmal festmachen. Allein in den letzten, das ist aber nicht normal oder nicht üblich, aber in den letzten 3 Wochen, glaube ich, haben sich 9 Leute für Jesus entschieden. In der Klinik kriege ich sogar Geld für, brauche also selber keinen Missionar dafür bezahlen. Also auch eine preisgünstige Geschichte sozusagen. Aber möchte ich euch Mut machen oder sagen, auch mal nachzufragen, weil das habe ich wahrscheinlich auch öfter verpasst, dass ich so dachte, ja, irgendwie wird er sich irgendwann für Jesus entscheiden. Man erklärt das eine oder andere, aber auch nochmal wirklich festzusetzen oder wirklich nochmal das festzumachen und zu sagen, jetzt können wir so eine Entscheidung auch gemeinsam treffen oder gemeinsam dafür beten. Und viele oder einige lassen sich immer wieder darauf ein. Ich glaube, es sind mehr, als wir vielleicht denken und auch im Alltag. Also Menschen entscheiden sich ganz normal im Alltag, jetzt in der Klinik, auf der Arbeit, nicht nur in der Gemeinde, wo man denkt, da muss jetzt so eine evangelistische Veranstaltung her und nur dann funktioniert, sondern ich denke, wir sollen auch eben Alltagschristen sein. Vielleicht auch noch, also manchmal machen uns andere auch da durchaus was vor. Wir haben ja schon oft auch erlebt, dass auch auf der Straße, dass Leute sich sogar dazugesellt haben, gesungen haben, Nicht-Christen, sag ich mal, die Jesus loben wollten, wo andere Christen sagen, eigentlich wollen wir das gar nicht so offensiv evangelisieren. Ich habe auch Leute kennengelernt, die sagten, ja Mensch, eigentlich kenne ich viele, die Interesse am Glauben haben, aber sie haben einfach keine Ahnung davon. Ein Tipp vielleicht für euch noch, was ihr machen könnt, oder was sicherlich auch manche machen, aber das ist eine gute Sache, finde ich immer. Ich habe jetzt ein Ehepaar, mit dem ich so auch in der Bibel lese, und die sagen halt auch, die fragten dann so, ja, können wir nicht auch noch Nicht-Christen dazu einladen oder Leute, dass sie Jesus kennenlernen, Jesus oder die Bibel kennenlernen. Und du kommst dann dazu und die Frau sagte euch, was dann noch ein schönes Essen und so weiter. Und das ist doch ganz nett. Also einfach das zusammenzubringen, das könntet ihr sicherlich auch machen. Was ist aber das Besondere an diesem Ehepaar? Das sind Moslems. Ja, also die kommen auf die Idee, sozusagen jetzt zu gucken, wie können Leute von ihnen halt Christen kennenlernen oder Christus kennenlernen oder die Bibel kennenlernen. Nochmal dieser Paradigmenwechsel. Also trotz und gerade in diesem Leid, wo wir also evangelisieren, wo der Teufel da ist, wo der Antichrist da ist, wo Katastrophen da sind, dort, und das zeichnet die Bibel das immer wieder deutlich in der Offenbarung, wenn wir diesen anderen Blick wahrnehmen, in der Offenbarung ist, 7 insbesondere, der Sieg bleibt und steht fest. In Offenbarung 7 wird diese Vollzahl genannt, 144.000. Ich denke, das ist einfach eine Vollzahl der Gläubigen, die einmal auf der Erde leben und dann wird auch gesagt, noch viel mehr sind im Himmel. 12 mal 12 mal 1000, also 1000 ist eine riesige Zahl. 12 alttestamentliche Volk Gottes, ja, also das alttestamentliche Erzväter. Nochmal die 12 neutestamentliche Apostel, also ein vollständiges, sehr großes Volk. Diese werden versiegelt. Das ist eigentlich der Unterschied in dieser Weltzeit, der uns gegenüber Menschen, die Jesus nicht kennen, ausmacht. Wir sind versiegelt. Wir haben das Siegel Gottes. Gott stellt sich zu uns. Das heißt nicht, dass es uns besser geht oder dass wir weniger Leid haben, aber wir sind versiegelt. Wir sind Eigentum Gottes. Und kein einziger von dieser Vollzahl geht verloren. Alle 144.000, alle diese riesigen Gruppe sind einzeln durchgezählt. Das hat so ein bisschen den Traditionsursprung noch im Alten Testament, wo das Heer gezählt wurde. Da hat das eben auch diesen Ursprung, wobei das Volk Israel normalerweise das Heer nicht zählen durfte. Also das war nicht erlaubt, damit sie nicht sozusagen sich einen Überblick über ihre Größe verschafften und dann eigenmächtig in den Krieg gezogen sind. David wurde ja damals schwer für bestraft. Wahrscheinlich wollte Gott aber auch verhindern, dass er sozusagen in der Hybris umso mehr Menschen ins Unglück gestürzt hätte. Das ist das im Alten Testament entnommen. Und wir können hier sehen, jeder Einzelne ist gezählt. Da wird nicht die Hälfte vergessen oder zwei, drei werden vergessen, sondern alle sind da. Und es wird von ihnen gesagt, wo kommen sie her? Einer von den Ältesten begann und sprach zu mir, diese, die mit weißen Gewändern bekleidet sind, wer sind sie und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie geweißt gemacht im Blut des Lammes. Sie sind bei Jesus und folgen ihm, Offenbarung 14,4, diese sind es, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Und das will uns die Bibel, das will uns das aufzeigen. Irgendwann ist aber diese Zeit ein Ende. Offenbarung 10 sagt, der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine rechte Hand zum Himmel und schwor bei dem, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, der den Himmel erschuf und das, was in ihm ist und die Erde und das, was auf ihr ist und das Meer und das, was in ihm ist, es wird keine Frist mehr sein. Das heißt, irgendwann ist diese Zeit vorbei, wo noch diese Entscheidung oder Entscheidung getroffen werden kann. Und dann wird auch deutlich, das Tier wird in den Feuersee geworfen, Offenbarung 19, die Hure Babylon wird völlig untergehen, Offenbarung 14, der Teufel wird bestraft, also in den gebunden, in den Abgrund und dann später in den Schwefelsee geworfen, Offenbarung 20. Und es wird dann aber auch gezeigt, dann kommt auch die Zeit, wo wir uns auf Jesus direkt freuen können, wo Jesus in Johannes 17 noch in den Abschiedsgebeten und Reden gesagt hat, oder auch die Jünger ihn gefragt haben, das ist offenbar Johannes 17 ungefähr gewesen, ihr werdet traurig sein, weil ihr mich nicht seht, weil ich nicht da bin hier auf der Erde. Dann ist aber diese Zeit vorbei in Offenbarung 19. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem reinen Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, selig sind die, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, das sind wahrhaftige Worte Gottes. Und dann wird noch beschrieben, der neue Himmel und die neue Erde. Das ist aber erst die Zukunft, aber das ist die große Zukunft, auf die wir uns freuen dürfen, worauf wir warten und worauf die Offenbarung eben hinweist und zeigt. Ich möchte mal ganz kurz zusammenfassen und damit auch zum Ende kommen. Ich habe jetzt ein bisschen länger fürchte ich gesprochen, aber dafür bin ich auch lange gefahren. Und ich hoffe, ihr fragt die anderen, die nicht da sind, was für eine Entschuldigung haben, gekommen zu sein. Also damals wie heute ist der Glaube, die Gemeinde angefochten, sind bedroht von Verfolgung, falschen Lehren, Verfolgung, innerer, äußerer Abfall, vieles, was schwierig ist. Und da brauchen wir eben den Blick auf Jesus. Das wird uns verdeutlicht, eigentlich in der Offenbarung. Und dort, wo wir ihn verloren haben, dort will uns Jesus eben wieder neu erreichen. Dort, wo wir vielleicht manchmal mit dem Rücken an der Wand stehen oder mit dem Rücken zu Jesus, wie auch immer, dort will Jesus uns wieder neu ansprechen. Der kann es auch zeigen, dass er da ist. Wir sehen aber auch die andere Realität. Und das soll uns eben Mut machen, auch in allen Schwierigkeiten, eben den Thron Gottes, dass Gott regiert, dass er unangefochten dort ist. Aber eben bis die neue Welt, der Himmel, tatsächlich hier auf der Erde Realität wird oder in der neuen Zeit Realität wird, geht es durch Geburtswehen. Diese Geburtswehen bieten aber immer noch die Möglichkeit umzukehren, Buße zu tun, sich mit Gott zu versöhnen. Und manchmal ist es so, das, was wie eine Verzögerung aussieht, ist nichts als eine freundliche, gnädige Einladung. Auch der Teufel ist aktiv in dieser Zeit, auch er wirkt und handelt, aber letztlich durch alles Leid, durch alle Schwierigkeiten, durch alle Widerstände hindurch schafft Gott die neue Welt und besiegt alle Hindernisse. Letztlich bleibt es noch über, einzuladen, genauso wie es die Offenbarung auch tut, in Offenbarung 22, 17. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Komm, das gilt, denke ich, für die Gläubigen, für die schon Christen sind. Komm zu Jesus, komm neu zu Jesus, selbst wenn du 30 Jahre Christ bist, komm mit allen deinen Problemen, mit deinen Nöten, wend dich wieder an ihn. Du kannst jederzeit zu ihm kommen, er wartet auf dich. Aber auch dort, wo du Jesus noch nicht kennst, auch da das erste Mal vielleicht, es zu sagen, ich will Jesus in mein Leben einladen, ich will ihn jetzt wirklich annehmen, ich komme zu Jesus. Eigentlich habe ich nichts zu verlieren, sondern nur zu gewinnen. Ich kann mich an eine ältere Dame erinnern, die war 84 oder ist jetzt in der Klinik, da dachte ich, ja Mensch, was sind 84, worauf warten Sie noch, jetzt Jesus anzunehmen? Dann sagt sie, ja, haben Sie eigentlich recht. Dann habe ich gesagt, das können wir doch machen. Und ja, so hat sie sich dann sozusagen für Jesus entschieden. Aber das gilt eben für jeden. Man muss nicht bis 80 warten, man kann es auch mit 15 machen, Jesus annehmen, zu ihm kommen. Damit möchte ich schließen. Amen.